Ja, so lange, bis wir dann die heile Welt erleben, ist ja noch die Frage, was machen wir denn hier auf der Erde? Wie überstehen wir die Zeit? Psalm 23 gibt uns ein bisschen eine Antwort dazu. Wir kommen heute zum Abschluss von unserer kleinen Gottesdienstreihe zu Psalm 23. Wir haben uns den Psalm mehr oder weniger intensiv angeschaut. Es ist ja sicher einer der bekanntesten Psalme, die es gibt. Einer der bekanntesten Bibeltexte. Psalm 23, ein Psalm, den David gedichtet hat, der König von Israel, von Beruf ausgebildeter Schafhirte. Und er hat dieses fröhliche Bekenntnis, diese Entscheidung, aber auch diese Ermutigung an den Anfang gestellt: Der Herr ist mein Hirte. Und heute kommen wir zum Thema Leben im Überfluss, und wir nehmen die letzten beiden Verse zusammen. Ist ein bisschen ambitioniert, da könnte man 4-5 Predigten dazu machen. Ich mache sie alle einfach am Stück, also für die nächsten 5 Stunden wisst ihr, was wir machen. Wir lesen jetzt einfach mal den Psalm zusammen und dann werde ich einige Gedanken herausgreifen. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Soweit haben wir es uns bisher angeschaut. Stock und Hirtenstab, das war das vom letzten Sonntag, wo ich versucht habe zu zeigen, Stock war die Waffe des Hirten, womit er seine Tiere verteidigen konnte. Hirtenstab war was, um die Führung der Schafe zu gewährleisten. Und in diesem, es war gar nicht am Sonntag, es war am Dienstag, an Weihnachten genau. Und dieser Satz, gerade noch eine Folie zurück, du bist bei mir. Das ist so die entscheidende Stelle, wo wir auch merken, denn du, Herr, bist bei mir, wo wir merken, da ändert sich was bei diesem Psalmist, bei dem Psalmbeter, bei David. Vorher redet er immer davon, dass der Herr sein Hirte ist. Und das ist schon ein fröhliches Bekenntnis, dass es der Herr ist, der das Volk Israel geschaffen hat, der Abraham berufen hat, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Dieser Herr, der Mose erschienen ist, der sie befreit hat, der ihnen das Gesetz gegeben hat, der mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Dieser Herr, das ist sein Hirte. Aber in Vers 4 heißt es, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Da fängt er auf einmal an, mit du Gott zu reden. Da ist es nicht mehr er, sondern du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich, geht's dann gleich weiter. Und dieses Du, das ist Weihnachten, oder? Dass Gott auf die Erde kommt und dass er zum Du wird, zum Gegenüber, dass ich mit ihm reden kann, dass er mir begegnet, dass er eine Beziehung mit mir möchte. Das ist Weihnachten, mitten im Psalm 23. Und jetzt dichtet David weiter, kannst du eins weiterklicken. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Leben im Überfluss. Das ist das Thema von heute Morgen, und ich glaube, diese Verse, die malen wirklich ein fantastisches Bild vor unseren Augen. Und der Jahreswechsel ist ja vielleicht eine Gelegenheit, um innezuhalten und zurückzuschauen und um innezuhalten, um nach vorne zu schauen. Die nächste Folie einblenden. Und dann könnte man sich ja die Frage stellen, habe ich denn das erlebt, was da steht, was David beschreibt? Habe ich denn Leben im Überfluss erlebt? Wir werden gleich es noch genauer anschauen. Oder wir könnten uns auch die Frage stellen, was erwarte ich denn für die Zukunft? Manche haben ja Hemmungen, zurückzuschauen oder nach vorne zu schauen. So nach dem Motto, ja, niemals was bereuen, oder? So populär, ich bereue gar nichts, ich würde alles wieder genauso machen. Finde ich eine große Herausforderung, wenn jemand das sagt. Das heißt ja, dass er gar nicht offen ist für Veränderung. Dass er gar nichts dazulernen kann und muss. dass er immer schon alles weiß und richtig gemacht hat. Und ich habe den Eindruck, dahinter steckt oft eine Angst vielleicht Fehler zuzugeben oder schwach zu sein oder nicht selbst den Überblick zu haben. Angst, ein Verlierer zu sein. Denn eigentlich gehören wir doch auf die Siegerstraße, oder? Manche haben auch Hemmungen, nach vorne zu schauen. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Auch das hat ja so seine Tücken. Man kann ja viel planen und letztlich kommt es vielleicht doch anders. Vor allem auch die Frage, ja, woran orientiere ich mich? Manche zögern ja Entscheidungen bis zur letzten Sekunde hinaus und sind dann froh, dass sie sich entscheiden müssen. Dann können sie sagen, ja, ich habe ja Mühe. Aber dass sie die Entscheidung jahrelang vor sich hergeschoben haben und nichts unternommen haben, das übersieht man dann gerne. Aber ich glaube, Psalm 23 kann uns helfen bei beiden Aspekten. Es kann uns helfen, zurückzuschauen und nach vorne zu schauen. Psalm 23 gibt uns ja zunächst mal eine ganz wichtige Perspektive. Ähnlich wie wir das mit dem ersten Lied gesungen haben, ich habe immer wieder betont, und davon bin ich je länger, je mehr überzeugt, Psalm 23 ist kein Schafe-Psalm, sondern ein Hirtenpsalm. Der Herr ist mein Hirte. David schwärmt und ist begeistert. Und ganz realistisch, es ist keine Schwärmerei, sondern er ist einfach voller Freude und Dankbarkeit für Gott, der für ihn ist wie ein Hirte. Und er bringt diese Perspektive, dieses fantastische Bild Gottes, was Jesus ja dann aufgreift später und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und damit stellt Psalm 23 schon mal eine richtige Perspektive ein, nämlich dass wir Gott begegnen dürfen und dass er auch uns etwas geben möchte, dass er vertrauenswürdig ist, dass er fürsorglich ist, dass er freundlich ist. Aber Psalm 23 fordert auch eine Entscheidung. Man kann nicht Psalm 23 aufsagen oder beten oder lesen, ohne sich die Frage zu stellen, ist das denn mein Hirte? Psalm 23 fordert eine Entscheidung, darf denn Gott mich führen? Darf er mir denn Nahrung zeigen? Darf er mir zeigen, was gut und richtig für mein Leben ist? Darf er Einfluss nehmen? Ist er wirklich der Herr oder sitze ich als Schäfchen mit ihm am Tisch und versuche auf Augenhöhe zu diskutieren und ihn davon zu überzeugen, dass das giftige Gras auf der anderen Seite von der Schlucht doch viel besser wäre? Ich denke, ihr könnt es selbst übertragen. Also Psalm 23 hilft uns beim Zurückschauen und auch beim Nachvorneschauen, denn es hilft uns zu überprüfen, mit welcher Perspektive lebe ich. Habe ich diese gute, großzügige, freundliche Perspektive auf Gott als den Hirten, der für mich sorgt, der mich trägt, der sich darum mich kümmert, der mich beschenkt? Und habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Habe ich mich auch dafür entschieden, dass er mein Herr sein soll, dass er mein Hirte sein soll? Drei Perspektiven zum Thema Leben im Überfluss aus Vers 5 bis 6. Die erste. Kannst du eins weiterschalten, bitte? David macht was ganz, ich sage jetzt mal, Überraschendes. Da hat er uns vier Verse lang von dem Hirten erzählt und auf einmal wechselt er die Metapher. Jetzt geht's nicht mehr um den Hirten. Jetzt geht's um den Gastgeber. Jetzt ist Gott nicht mehr der Hirte, sondern auf einmal der Gastgeber. Vers 5 und 6 spricht davon, dass Gott mich zu einem Festmahl einlädt. Vers 5 und 6 spricht davon, dass Gott als Gastgeber auftritt. Und diese Verse gehören zusammen. Und ich habe lange damit gerungen, hätte ich mehr Predigten machen sollen. Man kann jedes Wort hier auseinandernehmen, aber alles, was hier steht, hat was mit diesem Festmahl zu tun. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Immer wieder diese Perspektive auf den Tisch, auf das Haus, auf das Fest, mit einem vollen Becher, mit einem gedeckten Tisch. Das ist die erste Perspektive, die uns dieser Psalm vor Augen malt. Natürlich ist es kein Widerspruch zum Hirtenbild. Aber als Hirte taucht er da im Moment nicht mehr auf, sondern als der Gastgeber. Und du musst dir vorstellen, David beschreibt es ja hier, selbst vor den Augen meiner Feinde lädt Gott mich zum Gastmahl ein. Stell dir die schlimmste Situation im letzten Jahr für dich vor. Deine ärgsten Feinde, den schlimmsten Konflikt, das Schlachtfeld deines Lebens. Stell dir vielleicht vor, du bist Soldat oder Kämpfer in irgendeinem Krieg, stehst an der Frontlinie und auf einmal wirst du weggerufen. Wirst du herausgerufen aus der Szene und du wirst zu einem festlich gedeckten Tisch geführt. Und dieser festlich gedeckte Tisch ist übersät mit Speisen und dann kommt Gott und sagt, hier, das habe ich für dich vorbereitet. Gott ist der Gastgeber. Und er bereitet was vor. Das ist keine spontane Party. So nicht nach dem Motto, hey, wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr nach dem Gottesdienst noch einen Kaffee trinken. Und es hat noch so Panettone Karamell. Wenn ihr den nicht wollt, ich nehme gerne. Nee, ihr seid eingeladen. Was? Du willst auch? Okay, 50-50. Ja. Nein, es ist keine spontane Party, sondern das ist eine vorbereitete Einladung. Gott deckt den Tisch. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Und es ist nichts, was heimlich geschieht. Nichts, wo du sagst, ja, zum Glück ist das mein privates Glück, sondern das ist was ganz Öffentliches. Das ist eine öffentliche Feier, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du kannst dich an den Tisch setzen, bist aber nicht umringt von festlicher Musik und von einem Streichquartett oder von einer Rockband, je nachdem, welche Musikrichtung du bevorzugst. Oder Lobpreis. Sondern um dich herum stehen Feinde. Und die sehen, was Gott dir schenkt. Die sehen, was Gott dir auftischt. Die sehen die köstlichen Mahlzeiten, die Gott für dich vorbereitet hat. So sagt David, ist Gott. Er deckt einen Tisch für dich. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal so eine richtig große Einladung bekommen hast, aber stell dir vor, du hättest gestern Abend von Gott eine Einladung bekommen zum Essen. Ich bin mir sicher, die meisten Frauen unter uns hätten noch geschwind gegoogelt, ob es noch irgendwo einen offenen Coiffeur hat, damit ihr eine perfekte Frisur bekommen könnt. Und das ist keine Kritik oder kein Witz. Ist doch schön. Aber wenn ihr von Gott eine Einladung bekommen hättet, was hätte das bei euch ausgelöst? Gott als Gastgeber eines Festmahls und du bist eingeladen. Er richtet es für dich aus. Du bist der Ehrengast. Gott als Gastgeber, das ist die Perspektive, die wir einnehmen dürfen von Psalm 23 her. Nicht nur ein Hirte, der mich vor mir hertreibt oder der mir sagt, wo es lang geht, sondern einer, der mir den Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde. Keiner deiner Kritiker, keiner deiner Widersacher, keiner derjenigen, die schlecht über dich reden oder gegen dich kämpfen können, kann dir das nehmen, was Gott da auf den Tisch stellt. Denn Gott ist Gastgeber deines Lebens. Gott ist der, der dich segnet. Leben im Überfluss beginnt damit, dass nicht du dir nimmst, sondern dass Gott dir gibt. Der erste Punkt, Gott ist der Gastgeber. Der zweite Punkt, ich bin Gottes Gast. Ja, sein persönlicher Gast. Wir merken ja wieder, habe ich vorhin schon betont, dass immer du die Rede ist. Aber da heißt es eben, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Das ist die zweite Perspektive. Ich bin Gottes Gast. In der Übersetzung, die ich verwende, das ist, finde ich, eben so schön an der neuen Genfer Übersetzung, werden ja, das ist nicht nur eine exzellente Übersetzung, sondern auch die Art und Weise, wie die Übersetzung weitergegeben wird. Diese Hochkommas, die bedeuten, dass was eingefügt ist, um was zu erläutern, was im Text selber drinsteckt. Oder das ist ja immer das Schlimmste für mich, wenn ich, als jemand, der gelernt hat, Bibeltexte auszulegen, als jemand, der weiß, dass das harte Arbeit ist, dem Verständnis eines Textes auf die Spur zu kommen. Und dann trifft man sich im Hauskreis und sagt, ja, das könnte auch noch das und das bedeuten. Oder? Da hält man den Finger in den Wind. Und das, was einem geistlich gerade wohl auf der Seele liegt, das deutet man in den Text hinein, zwischen die Zeilen. Das, was der Text sagen will, das steckt nicht zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen. Und manchmal hat tatsächlich der Text einen bestimmten Sinn und der erschließt sich auch aus dem Zusammenhang. Und deswegen finde ich es wichtig, dass die Neue Genfer Übersetzung hier ergänzt, um mich zu ehren. Denn das mit dem Öl salben kommt natürlich an mehreren Stellen vor im Neuen Testament und im Alten Testament. Oder wenn ein König erwählt wurde, David, der wurde gesalbt mit Öl. Oder wenn der Messias, Christus, Maschiach, das ist ja der Fachbegriff für Gesalbter. Einer, der gesalbt wurde mit Öl, der den Heiligen Geist bekommen hat, der von Gott berufen wurde und dafür auch noch gesalbt wurde. Aber das ist hier eben nicht gemeint. Sondern hier geht es um ein Festmahl und um die antike Sitte, dass ein Gastgeber seinen Gast ehrenvoll begrüßt, indem er ihn mit Öl salbt. Dieses Öl hat durch seinen Geruch auch noch was dazu beigetragen, dass es im Festsaal gut riecht. Aber es ist eben ein Zeichen davon, dass man Gäste ehrt, dass man Gäste großzügig bewirtet. Oder? Teilnehmer an einem Bankett in der antiken Welt wurden oft großzügig von einem Gastgeber bedient mit feinem Öl, um sie hier auf der Stirn zu ölen. Das hat nicht nur zu einem schönen Schein auf der Haut geführt, sondern auch einen Wohlgeruch im Raum bewirkt und auch in dem Raum. Es gibt dazu auch antike Quellen außerhalb des Alten und Neuen Testamentes. Aber eben, es geht hier um ein Gastmahl im Haus Gottes. By the way, als David König war, gab es noch gar kein Tempel. Oder? Also er meint damit wahrscheinlich die Stiftshütte oder die Gegenwart Gottes oder irgendwas Metaphorisches. Aber er meint, dass da ein Tisch steht, der Gott gehört, an dem er mich einlädt, der er für mich deckt, dass ich sein Ehrengast bin, dass er mich wie ein guter Gastgeber mit einem wertvollen Öl begrüßt, dass er mir reichlich den Tisch deckt und dass er mich beschenkt. Du bist Gottes Gast. Psalm 23, Leben im Überfluss, beginnt damit, dass Gott dein Gastgeber ist, aber auch, dass du sein Gast bist. Dass du dich einladen lässt, dass du dich beschenken lässt, dass du ihn nah an dich rankommen lässt, dass du nicht nur ab und zu mit ihm unterwegs bist, sondern dass du an diesem Tisch Platz nimmst und davon isst und trinkst. Manchmal, wenn ich bei uns ins Treppenhaus komme, riecht's wunderbar. Wenn ich dann die Tür aufmache, hat Deborah gar nichts gekocht. Was bringt mir das beste Festmahl, wenn es auf dem Tisch des Nachbarn steht? Ja? Natürlich, wenn Deborah kocht, riecht es auch fein. Aber ich wollte euch mit hineinnehmen in diesen Gedanken. Oder was bringt das beste Festmahl, was Gott für dich vorbereitet hat, wenn dein Nachbar Gast ist dabei und du nicht? Was bringen die größten Segen Gottes, die Weisheiten und Wahrheiten Gottes, die in seinem Wort verborgen sind, und du kostest nichts mal davon? Was bringt dir Gottes Wort, wenn es daheim im Regal steht? Jesus sagt mal, nimmt es auf in der Diskussion mit dem Teufel, oder? Wo Teufel sagt, ja, kannst du aus Steine Brot machen? Sagt er, ja, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt, sagt Jesus. Das ist Nahrung für uns. Und was meint denn das, du füllst meinen Becher bis zum Überfließen? Ja, das meint, dass, was steht denn auf dem Tisch? Dass Gott uns Verheißungen und Zusagen macht und Angebote macht, die konkurrenzlos sind. Und wer von euch isst einmal in der Woche und fastet dann? In Gottesdienst gehen und Predigt hören, sich unterhalten lassen, das ist wunderbar. Wir dürfen lachen, wir dürfen lernen zusammen. Aber wir müssen auch lernen, selber uns von Gottes Wort zu ernähren. Wir müssen selber kochen und essen. Schwarzbrot selber nehmen, nicht Weißbrot. Und auch nicht immer nur Fast Food. Ihr wisst, was mit den Leuten passiert, die ständig zu McDonald's gehen. Die werden sicher keine Hochleistungssportler. Ist ja bis dahin ausgeklügelt, dass die Sportteams, wie zum Beispiel die Nationalmannschaften, die nehmen ihre eigenen Köche mit auf die Weltmeisterschaft, damit die Leute sich gut und richtig ernähren. Wir wissen doch, wie wichtig Ernährung ist. Jetzt ist die Frage, wie viel Zeit verbringst du mit guter Ernährung, guter geistlicher Ernährung? Isst du das, was Gott dir auftischt? Glaubst du ihm? Suchst du danach? Stellst du ihm deine Fragen? Redest du mit ihm? Schüttest du ihm dein Herz aus? Fragst du ihn nach Rat? Suchst du Ruhe bei ihm? Was machst du mit deinen Ängsten, mit deiner Wut, mit deinem Zorn? Was machst du mit deiner Freude, mit deiner Dankbarkeit? Was machst du mit der Bibel? Ich habe gedacht, dass wir nicht aufhören sollten, über Psalm 23 nachzudenken. Denn ich denke, Psalm 23 kann uns auch ins nächste Jahr hinein begleiten. Und deswegen habe ich euch was mitgebracht und ich werde euch auch noch ein bisschen was schicken. Ich habe Psalm 23 in 3 Übersetzungen ausgedruckt. Es liegt draußen. Habe es extra ausgedruckt, weil daheim druckt das sowieso nicht aus wahrscheinlich, so wie ich mich kennen würde. Vorne ist der Flyer, hinten drauf 3 Übersetzungen Psalm 23. Und ich habe gedacht, damit könnt ihr viel machen. Ihr könnt den Zettel, könnt 3 Zettel mitnehmen, ist mir egal. Ich drucke es auch nochmal für euch aus. Die Frage, ich möchte euch einladen, euch mit diesem Psalm auseinanderzusetzen. Hängt den Zettel irgendwo hin, wo ihr ihn am Morgen als erstes seht. Auf die Toilette, neben das Bett, was weiß ich, legt es ins Auto. Ich schicke euch einen YouTube-Link zu einem wunderschönen Video. Psalm 23 von Ben Becker gesprochen, Luther-Übersetzung. Könnt ihr euch jeden Tag anschauen oder aufs Handy spielen und in eure Playlist aufnehmen, was weiß ich was. Und dann lernt doch diesen Psalm auswendig. Lernt diesen Psalm auswendig und betet diesen Psalm. Denn wenn wir was auswendig lernen, dann denken wir darüber nach. Und wir haben das schon ein paar Mal gemacht als Gemeinde, dass ich euch ermutigt habe, was auswendig zu lernen. Zum Beispiel Epheser 6, die Waffenrüstung. Und ich sage es euch gleich, auswendig lernen ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Und es ist nicht entscheidend, dass ihr bei mir eine Prüfung bestehen könnt. Es ist auch nicht entscheidend, ob wir jetzt noch Epheser 6 können. Sondern das entscheidende Ziel ist, dass Gottes Wort in unser Herz fällt. Dass es uns nährt, dass wir uns daran erinnern, mitten im nächsten Konflikt, mitten im nächsten Schlachtfeld, mitten in der nächsten herausfordernden Situation zu Hause, mitten in der Arbeit, dass wir uns daran erinnern. Der Herr ist mein Hirte. Sein Segen, den kann mir ja niemand nehmen. Und deswegen ermutige ich euch, Psalm 23 auswendig zu lernen. 6 Verse. Immer wieder lesen, immer wieder beten. Die dritte Perspektive, zu leben im Überfluss, heißt, Gott hat mehr als genug für dich. Gott hat mehr als genug für mich. Ist schon ein bisschen angeklungen. Schwibbeli, schwabbeli, voll, hat mein Hebräischlehrer gesagt. Würde das in der schweizerdeutschen Übersetzung heißen. Daran habe ich damals habe ich noch gar nicht gedacht, dass ich in die Schweiz komme. Er hat einfach gesagt, er hat mich damals auch ermutigt, Psalm 23 auswendig zu lernen. Auf Hebräisch habe ich nie gemacht. Ich habe ihn dann sogar mal geärgert. Das bereue ich sogar heute, aber ja, die ersten 2 Worte kann ich auf Hebräisch auswendig oder ein Psalm Davids, Mismor le David. Aber das ist nur zum Auswendiglernen. Ich glaube, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ich werde es auch selbst machen. Wir müssen das, was Gott uns gibt, essen. Und dann werden wir merken, Gott hat mehr als genug für mich. Das ist keine Quelle, die versiegt. Keine Kraft, die endet. Keine Perspektive, die mich in eine Sackgasse führt. Das ist keine Führung, die mich letztlich ausliefert meinen Feinden, sondern es ist Schutz. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Das heißt, Gottes Freundlichkeit, Gottes Fürsorge wird nicht aufhören, sondern er ist da. Es heißt nicht, dass die Feinde weggehen. Es heißt nicht, dass die Schwierigkeiten weggehen. Das heißt nirgendwo im Psalm 23. Es heißt nicht, dass es keine tiefen Täler gibt. Es heißt nicht, dass wir oben bleiben können über dem Nebelmeer und das genießen können. Es heißt nicht, dass wir keine Schmerzen mehr haben, wenn wir 70 Jahre alt sind oder älter. Aber es heißt, dass ich inmitten des körperlichen Zerfalls und inmitten der Perspektive auf das Lebensende wissen darf, Gott führt mich, Gott hält mich, Gott bereitet für mich einen Körper vor, der nicht zerstörbar ist. Er hat so viele Verheißungen gegeben und die gelten. Er nimmt sie nicht zurück. Er bereitet für mich einen Platz im Himmel vor. Er kommt wieder. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Dieses Wohnen heißt eigentlich umkehren. Ich komme immer wieder zurück. Ich setze mich immer wieder an den Tisch. Ich nehme immer wieder Platz, weil da hat es immer noch genug. Es geht nicht aus. Die Küche ist nie kalt. Sondern immer was zu haben. Das ist die Einladung vom Psalm 23. Deswegen der Blick zurück. Vielleicht gibt es Dinge, wo ich mich nicht gut ernährt habe. Vielleicht gibt es Dinge, wo ich selber schuldig geworden bin. Dann öffnet der Hirte und der Gastgeber den Raum dafür zurückzukommen. Jahreswechsel, kannst du die letzte Folie einblenden. Jahreswechsel kann heißen, Leben im Überfluss. Ja, vielleicht muss ich zurückgehen und drüber staunen, was Gott mir alles geschenkt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das zum Ausdruck bringen soll, dass ich mich so gefreut habe über Celebrate Christmas. Ich meine, 130, 140 Leute, dass wir hier praktisch keinen Tisch mehr haben. Das ist doch die ideale Situation. Das ist Kirche für mich. Das möchte ich gern jeden Sonntag erleben. Es ist so genial, mit wem wir alles in Beziehung stehen, das ganze Jahr durch. Und dass Leute sich einladen lassen, einmal im Jahr Weihnachten mit uns zu feiern. Vielleicht kommen sie wieder. Danach sehne ich mich. Das ist Weihnachten. Das ist unsere Berufung. Ob alt, ob jung, ob Ausländer, ob deutsch sprechend, englisch sprechend oder andere Sprachen. Schweizerdeutsch. Das ist doch unsere Berufung. Dafür sind wir doch da. Und ich kann erwartungsvoll nach vorne schauen, weil Gottes Segen nicht aufhört, weil er seine Verheißungen nicht zurückzieht. Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Was gibt es Besseres, als nach Psalm 23, nach dem reich gedeckten Tisch, an diesen Abendmahlstisch zu kommen und sich daran zu erinnern, dass Gott den Tisch für mich deckt. Es gibt ein mega cooles Lied auf Holländisch. Ich will es eigentlich immer übersetzen, aber mein Holländisch ist nicht gut genug. Irgendwann schaffe ich es. Da heißt es, du lädst mich ein zum Essen, ich darf nah bei dir sein. Darf kosten von dem Leben, das du gibst durch Brot und Wein. Wir wollen gleich das Abendmahl miteinander feiern und uns bewusst machen, das ist Teil von der Tafel, die Gott für mich deckt. Seine Freundlichkeit, seine Vergebung, seine Gnade, die er mir da anbietet. Vergebung für alles, was falsch gelaufen ist in der Vergangenheit. Ermutigung und Erneuerung, damit ich mutig in die Zukunft gehen kann. Weil Jesus für uns gestorben ist. Und davon spricht das nächste Lied, was wir singen. Jesus, Erlöser der Welt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und besiegelt und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Abendmahl ist eine Einladung zum Festmahl. Abendmahl ist eine Einladung, um von Gottes Gnade zu kosten. Abendmahl ist eine Einladung zur Umkehr. Und wir machen einen kurzen Moment der Stille, wo jeder persönlich vor Gott kommen kann. Vielleicht ist dir was bewusst geworden, was du mit ihm ausräumen möchtest. Vielleicht gibt es Dinge, wo du dich entschuldigen möchtest oder um Vergebung bitten möchtest. Vielleicht gibt es Dinge, die du neu annehmen möchtest, dich neu dran freuen möchtest, dann hast du jetzt Gelegenheit dafür. Danke, Herr Jesus, machst du nicht Schwamm drüber. Danke, Herr Jesus, gibst du Raum für Buße, Veränderung, Umkehr, Reue. Danke, schaffst du Gelegenheit zum Neuanfang. Danke, dürfen wir lernen, dürfen wir wachsen, dürfen wir geprägt werden von dir. Danke, beschenkst du uns. Danke für deinen Sieg am Kreuz von Golgatha. Danke, dürfen wir auf der Seite des Siegers stehen. Danke, dürfen wir wissen, niemand kann uns das nehmen, was du auf den Tisch legst. Danke, bist du freundlich, geduldig, liebevoll, barmherzig. Amen.